Wir hören Worte aus dem Johannesevangelium, aus dem 20. Kapitel, die Verse 24 bis 29. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Amen. Liebe Gemeinde, große Feste brauchen ihre Zeit. Mit einem Mal ist es an Weihnachten oder an Ostern einfach nicht getan. Da braucht es einen zweiten Feiertag und womöglich auch den nächsten Sonntag, um das Geschehen in seiner ganzen Größe und Bedeutung aufzunehmen. Oder zumindest zu erahnen, wie viel in dem Fest steckt. Es wäre ja nachgerade bizarr, würde man sofort wieder zur Tagesordnung übergehen, nach dem Unglaublichen, was wir an Ostern feiern. Die Auferstehung Jesu, die Feier des Lebens über den Tod, das Licht, das alle Dunkelheit überwindet. Ostern ist unermesslich. Schon die alte Kirche, die Urkirche, hat deswegen 8 Tage gefeiert. In der Osternacht bekamen die Täuflinge zum Zeichen des Neuanfangs weiße Kleider, die sie eine Woche lang trugen. Die Neugetauften trafen sich in der Osterwoche jeden Tag, um in die Geheimnisse des Glaubens eingeführt zu werden. Schon vorher hatten sie viel über den Glauben gelernt. Aber in diesen Tagen nach Ostern drehte sich alles um die Frage: Was macht dieser Glaube? Was macht Ostern mit mir? Den Brauch, 8 Tage lang Taufkleider zu tragen, gibt es heute natürlich so nicht mehr. Die Frage aber stellt sich auch uns: Wie wird unser Leben neu? Wie neugeboren heißt darum der kommende Sonntag, der Sonntag nach Ostern. In diesem Jahr sind wir vielleicht innerlich wie neugeboren. Denn durch die schrecklichen Erfahrungen mit der Corona-Pandemie ist uns schmerzlich bewusst geworden, wie zerbrechlich und unverfügbar unser Leben ist. Wir bekommen ein neues, dankbares Gefühl für das Geschenk unseres Lebens, wohl wissend, dass es immer bedroht sein kann und nie selbstverständlich ist. Vielleicht können wir darum den Gedanken des Dichters Rainer Maria Rilke zustimmen, der einmal gesagt hat, dass es auch eine Art Tod ist, wenn einer lebt und nicht weiß, dass er lebt. Wir alle sind sehr nahe an den Tod herangekommen, schon allein durch die vielen Nachrichten um Corona. Und bekommen so vielleicht neu Ehrfurcht vor dem Leben. Und spüren, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir Licht sehen können, Musik hören, Begegnungen haben. Ja, an Ostern wird alles neu. Der Tod ist überwunden. Weil Jesus auferstanden ist, wird auch unser Leben neu. Unser Leben kann sich verändern. Leid, Schmerz, Krankheit und Kränkung, Schuld und Versagen, Trauer und Tod haben nicht das letzte Wort. Die Ostergeschichte aus dem Johannesevangelium erzählt vom Sehen und wie es sich verändert. Von Thomas erzählt die Geschichte, dem wir gerne den Beinamen Ungläubig geben. Eigentlich könnte man meinen, Sehen sei ganz einfach und was wir jeden Tag sehen, sei die objektive Wirklichkeit. Doch ist die Welt wirklich so, wie wir sie sehen? Und gibt es nur das, was und wie wir es erkennen? Manchmal werden doch Gefühle so stark, dass sich unser Blick verzerrt. Verliebte sehen alles durch eine rosarote Brille. Wer optimistisch ist, sieht das halbleere Glas des Pessimisten als halbvoll an. Tränen trüben die Augen, schränken den Blick ein. Die Welt verschwimmt hinter einem Schleier. Auch kann es sein, dass etwas so unvorstellbar ist, dass wir es einfach nicht sehen, selbst wenn andere mit 1000 Argumenten versuchen, uns zu überzeugen. Und schließlich gibt es manches, das sieht nur, wer glaubt, dessen Augen des Herzens geöffnet werden. Die Ostergeschichte erzählt vom Sehen bei Thomas und wie es sich verändert. Abgesehen von dieser Geschichte erzählen die Evangelisten wenig von ihm. Lediglich sein Name taucht auf in der Liste derer, die von Jesus berufen worden sind, ihm nachzufolgen. Wir können annehmen, dass sein Leben im Großen und Ganzen so verlaufen ist, wie das vieler anderer, die zu seiner Zeit in Palästina lebten. Einer kleinen, armen, weitgehend unbedeutenden Provinz im Römischen Reich. Die meisten waren Bauern, Handwerker oder Fischer. Kleine Leute, die gerade genug zum Leben hatten, wenn die ganze Familie, auch die Kinder und Alten, mit anpackten. Sie alle ächzten unter den hohen Steuern und Abgaben der ungeliebten Römer, die so viel wie möglich aus ihren Provinzen herauspressten und auch die Armen nicht verschonten. Von den anderen Jüngern berichten die Evangelisten ausführlicher, von ihren Eigenschaften, von dem, was sie sagten und taten. Von Thomas aber ist weiter nicht die Rede. Ihm fehlt jedenfalls das Eifernde von Judas, dem Zeloten, der das Land von der Besatzungsmacht der Römer befreien will. Ihm fehlt der Sinn für die großen Ideen. Auch ist er keiner, der sein Herz auf der Zunge trägt und mehr sagt, als er halten kann, wie der ungestüme und impulsive Petrus. Er ist auch nicht so zart wie Johannes, der immer ganz besonders die Nähe zu Jesus gesucht hat und ihm am nächsten stand, selbst unter dem Kreuz. Thomas ist ein Mann der zweiten Reihe, einer, in dessen Herzüberzeugungen langsam reifen, bei denen er dann aber bleibt in großer Treue. Als Jesus ihn auffordert, ihn zu begleiten, das Leben mit ihm zu teilen, ihm nachzufolgen, dann folgt er, wie selbstverständlich, diesem Ruf. Ganz offensichtlich hat Jesus in ihm etwas bis dahin Ungeahntes geweckt. Doch die Zuspitzung der Tage vor dem Tod Jesu haben ihn in große Turbulenzen gebracht. Der entsetzliche Verrat aus der Mitte der engsten Freunde, der Prozess, der eine Farce gewesen ist und dem er ohnmächtig hat zusehen müssen, die Hinrichtung, das qualvolle Sterben Jesu, der Spott der Umstehenden und die bange Frage, was nun aus ihnen, den Freunden, werden würde. Thomas ist zutiefst erschüttert. Fragen und Angst gehen in seinem Kopf um und um. Seine Trauer und die Gefühle von Verrat lassen sein Vertrauen schwinden. Seine Hoffnung ist schwer enttäuscht. Und als dann die anderen kommen und ihm erzählen, Jesus sei nicht im Tod geblieben, sondern Gott habe ihn auferweckt von den Toten, da wird es ihm zu viel. Ihr könnt mir viel erzählen, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Und doch glimmt ein kleiner Funke in ihm. Er wünscht sich mit jeder Faser seines Herzens, es möge wahr sein, was er gehört hat und er könnte sehen, was die anderen gesehen haben. Doch Thomas hat vor Augen, was geschehen ist. Jesus wurde ans Kreuz geschlagen. So hat seine Geschichte geendet. Wer so endet, ist am Ende. Wer so scheitert, ist gescheitert. So ist es auf dieser Welt. Thomas sieht, das Leben ist oft dunkel. Krankheit, Schmerzen, Leid verdunkeln es. Dass sich das ändern kann, dass darüber hinaus etwas in einem Menschen geschehen kann, ein Aufbruch, ein anderes Leben, das würden wir so gerne glauben. Und doch ist unser Zweifel so groß wie bei Thomas, dass auch wir sagen, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Gerade in den dunklen Zeiten unseres Lebens merken wir, dass wir dazu einen brauchen. Jemand, der Leid, Scheitern, Enttäuschung und Schmerz kennt und dies überwunden hat. Das ist aber nicht der strahlende Held. Glaubwürdig ist, wer noch die Spuren der Wunden in sich trägt und ist näher an uns normalen Menschen dran. Darauf beharrt auch Thomas. Er kann und will über das Geschehene nicht hinweggehen. Er will nicht so tun, als sei nichts gewesen. Trotzdem oder vielleicht auch deswegen sucht Thomas die Nähe der anderen, in denen dieser Glaube schon geweckt ist. Auch wenn er nicht versteht, seine Augen nicht sehen. Und nun passiert das, was diese Auferstehungsgeschichte so besonders macht. Der Auferstandene zeigt ihm genau das, wonach er sich sehnt. Das neue Leben, das Gott schenkt und noch die Spuren des Leidens in sich trägt. Als sollte er es am eigenen Leib spüren, sagt der Auferstandene zu Thomas. Fass mich an, die Wunden sind noch da, du kannst sie sehen und fühlen. Gekennzeichnet vom Leid, und gerade darin zum Zeugen des neuen Lebens geworden, das ist der Auferstandene. Leid und Schmerzen sind nicht weggewischt und doch ist ihre alles überbordende Kraft gebrochen. Wer das glaubt, wird sehend. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Mit einem Mal glaubt Thomas, mein Herr und mein Gott, sagt er fast stammelnd, weil ihm im Grunde die Worte für das fehlen, was mit ihm geschieht. Es ist der Auferstandene selbst, der das Vertrauen weckt, Sehen und Glauben schenkt. Öffnen und schenken wir ihm unser Herz und unser Vertrauen. Und wir ahnen, dass es ein ganzes Leben braucht, um die Botschaft von Ostern zu fassen. Amen. Sehr herzlich lade ich Sie ein, dass wir noch gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns und unsere Lieben und seine ganze Welt. Der barmherzige und gnädige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.